Guten Abend.
Funktioniert's? Hört ihr mich auch ohne Mikro, oder? Aber ich will aufnehmen, deswegen brauche ich ein Mikro. Lächel bitte. Ich will nicht rausgehen und eine Depression haben. Wir sind in der Gemeinde, wir dürfen lachen. Amen. Steckst dich hinter der Pfosten, aber ich sehe dich. So zu sehen, ob jemand schläft während der Predigt, weißt du? Heute Abend wird das Thema sein über Schulden. Heute Abend werden wir über Schulden reden. Schulden hat mit Geld zu tun. Also über Schuld mit Geld, mit Finanzen. Gestern Abend hat es angefangen mit Finanzen. Und man hat gesehen, dass Geld ist im Grunde genommen Leben. Warum? Was ist unser Leben? Unser Leben besteht aus Zeit. Das ist, was uns Gott zur Verfügung gestellt hat, ist Zeit. Wenn wir unsere Zeit benutzen, ist unser Leben in die Zeit inbegriffen. Wie viel Zeit verbringen wir bei der Arbeit? Wir verbringen viel Zeit bei der Arbeit. Das bedeutet, dass wir arbeiten, um Geld zu verdienen, aber Spaß, aber auch um Geld zu verdienen. Das bedeutet, dass wenn wir arbeiten, wir geben unser Leben hin, um Geld zu empfangen. Und das bedeutet auch, dass wenn wir Geld geben im Opfer, geben wir auch einen Teil von unserem Leben. Und Jesus verlangt von uns, dass wir unser Leben geben. Manchmal sind Leute bekehrt, aber nur zum Teil. Es war einmal ein Mann, der wollte sich taufen lassen. Hat doch schönes weißes Kleidlein gehabt alles und hat der Pastor gesagt, so, jetzt werde ich taufen. Sagte, ja, gerade einen Augenblick bitte. Ich habe nur meinen Geldbeutel in der Tasche. Sagte der Pastor, der muss auch getauft werden. Amen. Der muss auch getauft werden. Bekehrung ist alles, nicht nur ein Teil. Und Bekehrung geschieht nicht nur einmal. Bekehrung ist oft unser ganzes Leben, weil unser Leben besteht aus Entscheidungen. Und du wirst sein, was du entscheidest. Was du entscheidest, beruht auf was du glaubst. Und was du glaubst, wird deine Entscheidung beeinflussen. Wenn du glaubst, zum Beispiel wenn du Zehntel gibst, dass du 10% weniger hast, glaubst du im Grunde genommen eine Lüge. Weil die Realität ist, dass die 10% dir gar nicht gehören. Deswegen sagt Gott, dass wir Diebe sind, wenn er nicht die Zehntel zahle. Die Realität ist, dass Gott uns 90% zur Verfügung gibt noch, damit wir gut leben können. Amen. Weil wenn wir nicht gesund wären, wenn wir nicht Gesundheit hätten, wenn er uns nicht das Leben gegeben hätte, hätten wir überhaupt nichts. 5. Mose 8, Vers 17. Ich gehe ein bisschen schnell, weil die Predigt kann lang sein. Deswegen, ich warte nicht auf euch, dass ihr die Bibel aufschlagt, aber ihr könnt hören, aufschreiben und zu Hause weiter studieren oder die CD kaufen. Wir machen einen besonderen Preis. 50 Euro pro CD. Wie viel Prozent haben wir abgemacht? Nee, ich mach Spaß. CD kostet immer 3 Euro. Das ist ein guter Preis, oder? Kann man nicht klagen. Wieso soll man CD kaufen in die Gemeinde? Ja, weil die Gemeinde braucht auch Geld. Oder? CD kostet Geld, alles kostet Geld. Die Christen denken manchmal, alles muss umsonst sein. Im Leben ist nicht umsonst. Mit Geld kannst du ein Bett kaufen, aber nicht den Schlaf. Mit Geld kannst du Medikamente kaufen, aber keine Gesundheit. Mit Geld kannst du Freude kaufen, aber keine Liebe. Die wichtigste Sache im Leben kann man nicht kaufen, aber Geld ist trotzdem wichtig und notwendig. 5. Mose 8, Vers 17. Und du dann nicht in deinem Herzen sagst, meine Kraft und die Stärke meiner Hand hat mir dieses Vermögen verschafft, sondern du sollst an den Herrn, deinen Gott, denken, dass er es ist, der dir Kraft gibt, Vermögen zu schaffen, damit er seinen Bund aufrecht erhält, den er deinen Väter geschworen hat, so wie es heute ist. Das ist eine interessante Bibelstelle. Im Vers 18, ich lese nochmal, sondern du sollst an den Herrn, deinen Gott, denken, dass er es ist, der dir Kraft gibt. Also Gott gibt uns Kraft. Für was zu machen? Vermögen zu schaffen. Um Vermögen zu verschaffen. Vermögen beinhaltet auch Geld. Es kann Land sein, Geld. Gott hat kein Problem mit Geld. Er hat nur ein Problem mit Leuten, die sich herrschen lassen durch das Geld. Aber mit das Geld nicht. Das Geld ist im Grund, das Geld hat keine Persönlichkeit. Das Geld macht nur, was du damit machen willst. Amen. Amen. Wir sollen über das Geld herrschen und das Geld nicht über uns. Das soll eine Herzeinstellung sein. Bewahre dein Herz mehr als alles andere, weil von ihm komme die Quelle des Lebens. Es geht immer um unser Herzen. Gott ist an unser Herz interessiert. Du wirst nie weiterkommen, wie dein Herz ist. Ich erkläre, was ich sagen möchte. Der Glaube, wenn du glaubst in deinem Herzen, was du glaubst in deinem Herzen, wird dich zur Entscheidung führen. Und deswegen wirst du nie weiterkommen, als was du glaubst in deinem Herzen. Und deswegen ist es so wichtig, dass unsere Gesinnung erneuert ist. Und dass wir an Gott an unser Herz arbeiten lassen. Aber dass wir selber an unser Herz arbeiten. Wie? Durch das Wort Gottes. Das Wort Gottes ist diese Same. Das Wort Gottes kommt nicht leer zurück. Das Wort Gottes hat Kraft. Wir werden verändert durch das Wort Gottes und durch den Geist Gottes. Und deswegen ist es wichtig, dass wir das Wort Gottes studieren. Amen. Die Wahrheit wird uns freisetzen. Die Wahrheit heißt Jesus. Die Kraft der Wahrheit ist, dich frei zu machen. Und die Wahrheit heißt Jesus. Und Jesus ist das Wort Gottes, wie lebendig geworden ist und wie unter uns wohnte. Deswegen ist es so wichtig, dass wir das Wort kennen. Und auch im Bereich von Finanzen. Weil es geht Lehre rum, dass man arm sein muss, damit ist man demütig und damit ist man von Gott geliebt. Und damit, was weiß ich noch, was alles für Käse der Leute erzählen. Aber das stimmt nicht, die Bibel sagt was anderes. Gott hat uns geschaffen, wir sind seine Familie. Wieso soll es der Ungläubige gut gehen und uns schlecht gehen? Weil wir so heilig sind. Du kannst deine Heiligkeit behalten, tut mir leid. Hat nichts mit Gott zu tun. Die Bibel sagt sogar, dass das Geld von dem Ungläubigen wird in das Reich Gottes kommen, zu uns. Amen. Gott gibt uns Kraft, Vermögen zu verschaffen. Aber im Vers 17 sieht man, und du dann nicht in deinem Herzen sagst, meine Kraft und die Stärke meiner Hand hat mir dieses Vermögen verschafft. Wenn wir arm sind, hat Gott keine Ehren damit. Aber wenn wir reich sind und die Leute fragen, ja, wieso hast du so viel? Wieso hast du das? Wieso hast du das? Was, das ist, wieso, von wo hast du das? Kannst du sagen, das ist Gott. Gott hat ein Wunder getan. Weißt du, wenn du ein Wunder bekommst? Du bekommst ein Wunder, wenn du ein Wunder brauchst. Vorher kriegst du kein Wunder. Gott macht nur Wunder, wenn wir ein Wunder brauchen. Wer braucht ein Wunder heute Abend? Ich weiß, dass Leute hier sind, die ein Wunder brauchen. Im finanziellen Bereich. Erhebt eure Hände. Dankeschön. 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 Danke. Gott wird ein Wunder tun. Aber wir müssen glauben, dass Gott ein Wunder tun wird. Und deswegen will ich mal sehen, was das Wort Gottes darüber sagt. Ich werde heute Abend ein bisschen über David sprechen und Goliath. Goliath bedeutet entblößen, nackt ausziehen. Oder der, der gefangen nimmt und nackt auszieht. Das ist die Bedeutung von dem Wort Goliath. Gefangen nimmt und nackt auszieht. Heute Abend musst du deinen Goliath töten. Amen. Und wenn dein Goliath die Schulde sind, dann werden wir ihn gemeinsam töten. Amen. 1. Samuel 17, Vers 4. Und ein Vorkämpfer trat aus den Lagern der Philister heraus. Sein Name war Goliath aus Gat. Seine Größe war 6 Ellen und eine Spanne. Und er hatte einen bronzenen Helm auf seinen Kopf und war mit einem Schuppenpanzer bekleidet. Das Gewicht des Panzers betrug 5000 Schekel Bronze. Und er hatte bronzene Schienen an seine Beine und ein bronzenes Krummschwert auf seine Schulter. Und der Schaft seines Speeres war wie ein Werbebaum. Und die Spitze seines Speeres wog 600 Schekel Eisen. Und der Schildträger ging vor ihm her. Also hier sieht man ein Riese. Er ist schwer bewaffnet, ein Riese. Vielleicht hast du einen Riesen vor dir. Und vielleicht dieser Riese heißt Schulden. Vielleicht dieser Riese heißt Finanzen. Vielleicht dieser Riese heißt Krankheit. Egal wie er heißt, die Prinzipien, wie ihr heute Abend lernen werdet, sind die Prinzipien, die funktionieren in alle Bereiche. Amen. In alle Bereiche in dein Leben kannst du diese Prinzipien verwenden, um im Sieg zu leben. Jesus ist gekommen, damit wir herrschen. Amen. Er hat zurückerobert, was der Teufel genommen hat. Besser gesagt, was wir der Teufel gegeben haben. Der Teufel hat es nicht genommen, wir haben ihm die gegeben. Weil Gott hat uns Autorität gegeben und wir haben der Teufel seine Lüge geglaubt, weil er ist der Vater der Lüge. Und weil wir ihm geglaubt haben, haben wir wieder Anrecht gegeben. Der Teufel hat nur ein Anrecht, wo du ihm ein Anrecht gibst. Amen? Schon hat er kein Anrecht. So einfach ist es. Die Sünde wird lauern an deine Tür, aber du herrsche über sie. Wir haben Autorität zu herrschen. Wenn jemand sündigt, ist, weil er sündigen will. Amen. Weil er eine Lüge glaubt. Weil die Bibel sagt, die Sünde wird keine Macht mehr haben über uns. Und wir glauben eine Lüge und deswegen sündigen wir. Ist nur unser Glaube, wie verändert werden muss. Wenn wir unsere Glaube verändern, unsere Glaube, was wir glauben, unsere Denkweisen, dann werden wir im Sieg leben. Der, wie deine Gedanken beherrscht, der beherrscht dich. Wenn es das Wort Gottes ist, wird Jesus dich beherrschen. Wenn die Lüge vom Teufel ist, dann wird der Teufel dich beherrschen. Es gibt keine graue Zone, weiß oder schwarz. Vers 8. Und er stellte sich hin, rief den Schlachtreiter Israel zu und sprach zu ihnen, wozu zieht ihr aus, um euch in Schlachtordnung aufzustellen? Bin ich nicht der Philister und ihr die Knechte Sauls? Bestimmt ein Mann von euch, dass er zu mir herabkommt. Wenn er mit mir zu kämpfen vermag und mich erschlägt, dann wollen wir eure Knechte sein. Wenn ich ihn aber überwinde und ihn erschlage, dann soll dir unsere Knechte sein und uns dienen. Und der Philister sagte, ich verhöhne heute die Schlachtreihen Israel. Gebt mir einen Mann, dass wir miteinander kämpfen. Und Saul und ganz Israel hörte diese Worte des Philister und sie waren niedergeschlagen und fürchteten sich sehr. Im Vers 9 sieht man was Wichtiges. Da sagt Goliath, wenn er mit mir zu kämpfen mag und mich erschlägt, dann wollen wir eure Knechte sein. Wenn ich ihn aber überwinde und ihn erschlage, dann sollt ihr unsere Knechte sein und uns dienen. Du kannst Knechte sein von deinen Schulden. In Sprüche 22, Vers 7 steht, der Reiche herrscht über die Arme und Sklave ist der Schuldner seinen Gläubiger. Amen. Du kannst ein Sklave sein von deinen Schulden, weil du kannst dir das nicht mehr erlauben, du kannst Zell nicht mehr machen, weil du bist gebunden durch deine Schulden. Finanzen können eine Macht haben über dich. Sein Geist, Mammon. Aber da werden wir morgen intensiver darüber reden. Vers 11. Und Saul und ganz Israel hörte diese Worte des Philister und sie waren niedergeschlagen und fürchteten sich sehr. Wie viele Leute sind niedergeschlagen wegen Finanzen? Wie viele Leute tun sich scheiden lassen wegen Finanzen? Mehr als 50% von der Ehe sind geschieden wegen Finanzen. Laut Statistik. Heute nur habe ich einen Bericht gelesen. Ich war in meiner Seite, GMX, von meiner E-Mail abzurufen. Und da war ein Bericht über die Jugend und über Leute in Deutschland. Und die meisten haben ein schlechtes Verhältnis zum Geld. Aber die Bibel sagt, wir sollen Freunde sein vom Mammon. Wir sollen Freunde sein. Das bedeutet, wir sollen wissen, wie wir das benutzen. Die Bibel sagt, dass die Leute von der Welt kluger sind als wir Christen. Das ist, was die Bibel sagt. Das ist nicht normal. Und deswegen sollen wir unsere Gesinnung erneuern und wissen, wie man mit Geld umgeht. Leute sind krank wegen Geld, wegen Schulden. Leute lassen sich scheiden wegen Schulden. Goliath hat keinen Mensch getötet. Amen. Schulden kann niemanden töten. Aber weil die Leute Schulden haben, bringen sie sich das Leben. Es gibt Geschäftsleute, die sind bankrott gegangen, sie haben sich erschossen. Wegen Schulden. Es gibt Leute, die nehmen sich das Leben. Wegen Schulden. Das Problem ist nicht die Schulden, das Problem ist, was du glaubst und wie du handelst. Das Problem ist nicht Goliath, das Problem ist, wie du ihm entgegentrittst. Wir werden sehen, wie David ihn entgegengegangen ist. Zuerst 1. Samuel, Vers 16. Und der Philister trat morgens und abends heraus und stellte sich hin 40 Tage lang. 40 Tage, 40 ist immer ein Zeichen für Versuchung. Jesus war 40 in der Wüste. Und da war er versucht. Ist immer eine Zeit von Versuchung. Und hier sieht man, was macht 40 Tage lang, was macht er? Er kommt und jeden Tag spricht er. Und jeden Tag spricht er. Und er spricht, er spricht, er spricht, er spricht dagegen, er spricht dagegen. Und so ist es mit den Schulden. Was hörst du wegen deinen Schulden? Was kommt in deine Gedankenwelt? Was lässt du in deinem Herzen rein? Bewahre dein Herz mehr als alles andere. Was lässt du in dein Herz rein wegen deiner Schulden? Lässt du Furcht herein? Lässt du Krankheit herein? Lässt du Zweifel herein? Lässt du Ermutigung herein? Erlaubst du es oder kämpfst du dagegen? Wenn jemand passiv ist, ist er ein Opfer vom Teufel. Passivität ist nicht normal bei Christen. Wir sind berufen zu kämpfen. Wir haben einen guten Kampf zu glauben. Und da ist der Kampf des Glaubens. Amen. Und du kannst nur glauben, wenn du das Wort Gottes kennst. Weil Glaube kommt vom Hören vom Wort Gottes. Wenn du das Wort Gottes nicht hörst, nicht lesen, hören, sagt die Bibel. Wenn du das Wort Gottes nicht hörst, nicht studierst, nicht vor dir murmelst, nicht nachsinnst, dann das Wort Gottes nicht in dein Herz hineinlässt, wirst du keinen Sieg haben. Es ist keine Option, unsere Bibel zu lesen. Wenn du heute ein Auto kaufst, kannst du eine Klimaanlage kaufen. Oder auch nicht. Aber für uns als Christen, das Wort Gottes zu lesen, ist keine Option. Es ist eine Notwendigkeit. Und gerade in die Zeit, wie kommen, wir werden ihn überwinden. Durch das Wort unserer Zeugnis. Aber was für Zeugnis? Was hast du für Zeugnis? Du musst zeugen, was du siehst. Und was du siehst, ist, was das Wort Gottes sagt. Und er ist ein wahrhaftiger Zeuge. Das ist das Wort Gottes. In Daniel steht in die Endzeit, sie werde überwinden, die wie ihn kennen. Wie kannst du Gott kennen? Durch das Wort Gottes. Das ist die einzige Möglichkeit, wie du hast, Gott zu kennen. Wenn Gott zu dir spricht, durch sein Wort. Weil du kannst Stimme hören, wenn sie nicht übereinstimmen mit dem Wort Gottes, ist es nicht von Gott. Das Wort Gottes ist die höchste Autorität in unserem Leben. Erste Stelle, das Wort Gottes. Und dann die Prophetie und Eindrücke, wie du hast und so weiter. Aber alles, das ist der Sieb, wo du alles prüfen musst. Wenn es drinnen bleibt, ist gut. Wenn es durchfällt, kannst du es vergessen. Wenn eine Prophetie nicht übereinstimmt mit dem Wort Gottes, lass es auf die Seite. David besiegte Goliath mit 5 Steine und durch den Geist Gottes. In 1. Samuel 17, Vers 40. Und er nahm seinen Stab, hier ist die Rede von David. Und er nahm seinen Stab in seine Hand und wählte 5 glatte Steine aus dem Bach und tat sie in die Hirtetasche, die ihm als Schleudertasche diente, und nahm seine Schleuder in seine Hand und ging dem Philister entgegen. Du musst deine Probleme in die Augen schauen. Du musst nicht fliehen vor deinen Problemen. Amen. Du musst aufstehen und sagen, was willst du? Amen. Nicht schlafen. Was macht er? Er nimmt 5 Steine. Die 5 Steine, wo waren die? Die waren im Bach. Wasser ist immer ein Zeichen für das Wort Gottes. Wir sind gereinigt worden durch das Wasserbad des Wort Gottes. Ja? Ist das Wort Gottes. Und die Steine, die sind im Wort drinne gewesen. Das bedeutet, was du brauchst, alles was du brauchst, um im Sieg zu leben, findest du im Wort Gottes. Wie hat Jesus den Teufel besiegt? Durch das Wort Gottes. Wie hat David Goliath besiegt? Durch diese Steine. Wo hat er diese Steine geholt? Im Wort Gottes. Halleluja. Das ist eine gute Nachricht, oder? Man macht so ein Gesicht. Freut euch. Amen. Aber nachher müssen wir noch umsetzen, was wir hören. Weil es nutzt nichts, nur Hörer zu sein. Wir müssen Täter sein vom Wort Gottes. Da sind wir noch weiter. Das Wort ist die Wahrheit und die Wahrheit wird euch frei machen und auch frei von Schulden. Amen. 1. Samuel 17, Vers 38. Und Saul legte David seine Rüstung an und setzte einen bronzenen Helm auf sein Haupt und zog ihn einen Schuppenpanzer an. Und David gürtete Sauls Schwert über seine Rüstung und wollte damit gehen, denn er hatte es noch nie versucht. Da sagte David zu Saul, ich kann nicht damit gehen, denn ich habe es nie versucht. Und David legte sie wieder ab. David hat zuerst die Waffenrüstung genommen. Und das ist ein Zeichen auch für alte Methoden, für menschliche Methoden, wie es nicht funktioniert. Und was hat er gesehen? Ah, unbequem, es geht nicht. Er hat das wieder abgelegt. Und vielleicht ist es auch so bei dir. Vielleicht hast du versucht, selber aus den Schulden rauszukommen und du siehst, es geht nicht. Es wird vielleicht noch schlimmer. Warum? Weil du versuchst selber. Was hat David gemacht? Nein, er hat, wir werden nachher sehen, er ist zu Gott gegangen. Wir werden jetzt den ersten Stein studieren. Gott ist ein Gott, der Schulden auslöst. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Gott behandelt alle Menschen gleich. Dritter Punkt. Gott möchte, dass du schuldenfrei wirst. Erstens. Gott kann alles tun. Wer glaubt das? Amen. Okay. Glauben Sie es nicht? Glauben Sie es auch? Okay. Näher im Büro vom Pastor. Würde ich nicht glauben. Gott kann alles. Amen. Was sagt das Wort Gottes? Was sagt das Wort Gottes? Jeremia 32, Vers 17. Ah, Herr, Herr, siehe, du hast die Himmel und die Erde gemacht durch deine große Kraft und durch deine ausgestreckte Arm. Kein Ding ist dir unmöglich. Das ist das Wort Gottes. Amen. Und wir müssen uns beugen vor das Wort Gottes. Nicht von unserer Vorstellung, nicht von unserem Denken, nicht vor unserer Religion, nicht was wir gelehrt haben, nicht von unserer Tradition, vor das Wort Gottes. Amen. Gott kann alles tun. Jetzt ist die Frage, ist es Gottes Wille, dass wir keine Schulden haben? Hat Gott Schulden schon getilgt in die Schrift, um zu wissen, ob es Gottes Wille ist, dass er schuldet? Oder dass wir Schulden haben oder nicht, müssen wir in die Schrift gehen, weil da steht Anweisung drin. Gehen wir 2. Könige 4, Vers 1. Ich lese. Und eine Frau von den Frauen der Prophetensohn schrie zu Elisa, dein Knecht, mein Mann, ist gestorben und du hast doch selbst erkannt, dass dein Knecht den Herrn fürchtete. Nun aber ist der Gläubige gekommen, um meine beiden Söhne für sich als Sklave zu nehmen. Da sagte Elisa zu ihr, was soll ich für dich tun? Sag mir, was du im Haus hast. Sie sagte, deine Magd hat gar nichts im Haus, als nur ein Krug Öl. Da sagte er, geh hin, erbitte die Gefäße von draußen von all deinen Nachbarinnen, leere Gefäße aber, nicht zu wenige. Dann geh hinein und schließ die Tür hinter dir und hinter deine Söhne zu und gieß in all diese Gefäße und was voll ist, stelle beiseite. Und sie ging von ihm weg und schloss die Tür hinter sich und hinter ihre Söhne zu, während sie die Gefäße reichte, groß goss sie ein. Und es geschah, als die Gefäße voll waren, da sagte sie zu ihrem Sohn, reiche mir nur ein Gefäß. Er aber sagte zu ihr, es ist kein Gefäß mehr da. Da kam das Öl zum Zielstand. Und sie kam und berichtete es dem Mann Gottes und er sagte, geh hin, verkaufe das Öl und bezahle deine Schulde. Du aber und deine Söhne, ihr könnt von dem restlichen Öl leben. Wow. Wow. Gute Nachricht. Gott ist ein Gott der Überfluss. Gott ist ein Gott der Maximum, ist nicht ein Gott der Minimum. Amen. Manche glauben das nicht. Kann ja auch nichts machen. Die Frau schrie zu Elisa. Sie suchte Hilfe bei Gott, nicht bei Menschen. Sie ist nicht zum Gläubiger gegangen und hat gesagt, ja bitte, hilf mir oder wir können das oder zählen oder jenes machen. Hat sie nicht gemacht. Was hat sie gemacht? Sie ist zu dem Mann Gottes gegangen. Im Grunde genommen, damals sind sie zu Propheten gegangen, zu Könige. Heute hat man direkten Zugang zu Gott. Amen. Weil durch das Blut Jesus ist der Vorrang zerrissen und wir haben freien Zugang zum Thron der Gnade. Amen. Dann, was hat sie gemacht? Zuerst ist sie zu Gott gegangen. Das zeigt für uns, wenn du ein Problem hast, zu wem gehst du zuerst?
Zum Pastor. Zum Seelsorger. Und dann ist man Christ 20 Jahre und 20 Jahre ist man ein Seelsorgerfall. Das Leben als Christ ist so schwer. Niemand liebt mich. Niemand hilft mir.
Wenn ich wieder Gemeinde hätte, wäre die zwei Fragen stellende Leute. Wenn sie kommen mit Problemen, sage ich, okay. Hast du gebetet? Was hat dir Gott gesagt? Zweite Frage. Hast du im Wort die Lösung gesucht? Wenn die Leute sagen nein, dann sage ich, okay, dann geh und mach das. Und du wirst sehen, dass du als Pastor 50%, vielleicht sogar 80% weniger Seelsorge hast. Amen. Aber die Leute wollen immer eine Stütze haben. Das ist gut, wenn sie Kinder sind, aber nach 20 Jahren gläubig zu sein, immer wieder jemanden brauchen. Das ist ein Problem in der christlichen, in der Gemeinde. Sie sind, wie sagt man das? Wie beim Arbeitsheim, die wir gehen und so, wie sagt man das? Nicht selbstständig. Wie, was kann man? Nein, nicht Sozialfall. Aber immer abhängig. Immer brauchen sie Hilfe. Immer brauchen sie Hilfe von rechts, von links, von alles Mögliche. Ist das ein Beispiel für die Welt? Ist das, was Jesus will für dich? Jesus ist ein Modell. Wie war Jesus? War Jesus so oder war er nicht so? Wenn er nicht so war, dann musst du dich ändern, nicht er. Amen? Dann müssen wir uns ändern. Wenn irgendwo etwas nicht ähnlich ist wie Jesus, dann haben wir ein Problem oder eine Schwierigkeit in einem Bereich in unserem Leben. Und dann ist es wichtig, dass wir daran arbeiten. Wie? Durch das Wort Gottes. Es kann sein, dass es eine Lüge ist, dass wir glauben. Und wie kann man eine Lüge entdecken? Nur wenn man die Wahrheit sieht. Wenn du in den Spiegel schaust, die Bibel sagt, wenn jemand in den Spiegel schaut und er geht und er tut nicht, dann, wenn der natürliche Mensch, ist das Gleiche, wenn du in das Wort Gottes schaust. Der Spiegel ist für den äußeren Mensch, für den natürlichen Mensch. Der Spiegel des Wort Gottes ist für den geistlichen Mensch. Da siehst du, wie du geistlich aussiehst. Oder hübsch, oder verkrummert, oder sportlich, oder was weiß ich. Da siehst du, wie du aussiehst. Im Wort Gottes. Amen. Deswegen ist es wichtig, im Wort Gottes reinzuschauen. Zweiter Punkt. Gott gab ihr klare Anweisungen und sie war gehorsam. Der Mann Gottes hat ihr gesagt, da sagte er, geh hin, er bitte die Gefäße von draußen, von all deinen Nachbarinnen, leere Gefäße, aber nicht zu wenige. Er hat klare Anweisungen gegeben. Und was voll ist, dann geh hinein und schließ die Tür hinter dir und hinter deine Söhne zu und gieß in all diese Gefäße und was voll ist, stelle beiseite. Sie hat getan, was der Mann Gottes gesagt hat. Was ist passiert? Der Wunder ist geschehen. Ein Wunder geschieht, wenn du gehorsam bist. Und wenn du genau befolgst, was dir Gott sagt. Gott tut Wunder, wenn wir uns bewegen. Wenn du nichts tust, wird Gott kein Wunder tun. Du musst tun, was dir Gott sagt. Wenn du tust, was Gott sagt, dann wird Gott sein Wort bestätigen. Gott bestätigt nicht ein Mensch. Gott bestätigt immer sein Wort. Und wenn dir Gott ein Wort gibt und du laufst auf das Wort, dann wird Gott das bestätigen. Und Gott wird geehrt dadurch. Amen. Das ist ein Wunder. Alle sagen, ja, wieso ist das möglich? Sie verkauft das Öl, sie bezahlt seine Schulden und du aber an deine Söhne, ihr könnt von dem restlichen Öl leben. Sie zahlen die Schulden und sie können nur davon leben. Amen. Ist nicht Minimum. Was ist das? Ist Überfluss. Ich bin gekommen, damit ihr Leben habt im... Dankeschön. Mindestens ein paar Leute, wie die Bibel lesen. Jesaja 1, Vers 19. Wenn ihr willig seid und hört, sollt ihr das Gute des Landes essen. Das ist die Bibel. Das ist, was die Bibel sagt. Das ist, was die Bibel sagt. Amen, 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 Amen. Wenn ihr willig seid... Und hört, sollt ihr das Gute des Landes essen. Hier sieht man, willig sein, hören. Hören bedeutet immer auch tun. Ist nicht nur hören, ist hören verbunden mit tun. Das Hören, wir haben einen hebräischen Experten hier, bedeutet hören und tun. Wie der Fisch. Tun, Fisch. Nicht wahr? Das Hören. in Hebräische hören bedeutet auch, du hörst und du tust. Ist verbunden zusammen. Ah, okay. Er überlegt noch. Am Ende wird das bestätigen. 5. Mose 28, Vers 1. Und es wird geschehen, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, genau gehorchst, dass du darauf achtest, alle seine Gebote zu tun, die ich dir heute befehle, dann was? Das werden wir sehen. Dann wird der Herr, dein Gott, dich als Höchster über alle Nationen der Erde stellen. Und all diese Segnungen werde über dich kommen und werde dich erreichen, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, gehorchst. Sie werden über dich kommen. Überleg mal, du kannst nichts anderes machen. Sie kommen über dich. Sie kommen über dich. Gnade und Güte folgen mir mein Leben lang. Sie folgen dir nach. Wenn du laufst, egal wie, du kannst nichts machen, sie folgen dir nach. Amen. Es kommt alles über dich, wenn du gehorchst. Wenn du tust, was dir Gott sagt, kommt alles. Es kommt hinter dir, es kommt über dir, es kommt auf der Seite. Er umgibt mich mit seiner Liebe. Amen. Und all diese Segnungen werden über dich kommen und werden dich erreichen. Du kannst nichts machen, sie erreichen dich. Wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, gehorchst. Gesegnet wirst du sein in der Stadt und gesegnet wirst du sein auf dem Feld. Gesegnet wird sein die Frucht deines Leibes und die Frucht deiner Ackerslandes und die Frucht deines Vieh, der Wurf deiner Rinder und die Zucht deiner Schafe. Gesegnet wird sein dein Korb und dein Backtrog. Gesegnet wirst du sein bei deinem Eingang und gesegnet wirst du sein bei deinem Ausgang. Der Herr wird deine Feinde, die sich gegen dich erheben, geschlagen vor dir dahingehen. Auf einem Weg werden sie gegen dich ausziehen und auf 7 Wegen werden sie vor dir fliehen. Das ist auch deine Schuld. Das ist auch dein Feind. Amen. Der Herr wird dir den Segen entbieten in einen Speicher. Hier ist nicht gut gedruckt. Entschuldigung, ich muss gerade ins Wort Gottes. Ich habe es nicht richtig gedruckt. Und ich kenne die Bibel noch nicht auswendig. Es kommt noch. 5. Mose 28 ist der Vers 8. Ich habe es nicht ganz, es hat nicht ganz ausgedruckt. Vers 8. So sollen, nee, hier. Der Herr wird gebieten, dem Segen, dass er mit dir sei. Was macht Gott? Er gebietet Segen. Segen ist Überfluss. Segen bedeutet alles Gute, was von Gott kommt. Amen. Alles Gute, was von Gott kommt. Ist richtig? Das ist ein hebräischer Expert. Ihr könnt ihn glauben. Wenn er mir nicht glaubt, glaubt ihn. Der Herr wird gebieten dem Segen, dass er mit dir sei in deinem Keller und in allem, was du vornimmst. Und wird dich segnen in dem Land, das dir der Herr, dein Gott, gegeben hat. Amen. Das ist das Wort Gottes. Der Herr wird dich zu einem heiligen Volk für sich erheben, wie er dir geschworen hat, wenn du die Gebote des Herrn deines Gottes hältst und auf seine Wegen gehst. Und alle Völker der Erde werden sehen, dass der Name des Herrn über dir ausgerufen ist und sie werden sich vor dir fürchten. Und der Herr wird dir Überfluss geben am Guten. Überfluss am Guten. Überfluss ist Überfluss. Amen. Fängt ihr an zu glauben jetzt oder braucht ihr noch mehr Bibelstelle? Glaube vom Hören vom Wort Gottes. Aber du kannst dich entscheiden, nicht zu glauben. Die Entscheidung liegt bei dir. Du kannst diese kleine Stimme hören, wie sagt, hat Gott wirklich gesagt? Oder du kannst das Wort Gottes glauben. Entscheidung liegt bei dir. Alles ist vollbracht am Kreuz. Oder wir nehmen es, oder wir lassen es. Alles geschieht durch Glaube. Er hat gesagt, alles ist vollbracht. Du entscheidest, ob du im Segen leben willst oder nicht. Das entscheidest du. Gott will. Heute lege ich einen Weg vor dir, wie zum Leben führt und einen Weg zum Tod. Wähle das Leben, damit du lebst. Der Wille Gottes ist immer das Gute für dich, weil er liebt uns. Er hat seinen einzigen Sohn gegeben. Warum soll er etwas zurückhalten? Warum sollte er sich freuen im Himmel? Da hat jetzt Schulden. Ich will sehen jetzt, ich gebe ihm ein bisschen mehr Schulden. Und er ist jetzt, ich schicke ihm kleine Krebs in dem Tag. Pum, alle. Und seine Kinder nehme ich ein bisschen weg. Und ja, das. Hast du so ein Gottesbild? Ist das dein Gottesbild? dann kannst du es ändern. Weil es ist nicht der Gott der Bibel. Es ist ein anderer Gott. Es ist nicht der Vater. Alle gute Gabe kommen vom Vater. Und es ist keine Veränderung in ihm. Vielleicht kennst du Gott nicht als Vater. Vielleicht hast du einen Vater gehabt, wie dir ein falsches Bild gegeben hat. Vielleicht bist du aufgezogen in eine Tradition, wie dir alles falsch gezeigt hat. Und es ist deine Aufgabe, das zu ändern. Du sollst deine Gesinnung erneuern durch das Wort Gottes. Gott wird das nicht tun für dich. Das ist deine Aufgabe. Geh raus aus deiner Bequemlichkeit.
Ist halt so. Kann man nichts machen.
Und der Herr wird dir Überfluss geben am Guten, an der Frucht deines Leibes und an der Frucht deines Vieh und an der Frucht deines Ackerslandes. Zur Wohlfahrt in dem Land, das dir zu geben der Herr deine Väter geschworen hat. Der Herr wird dir seinen guten Schatz den Himmel auftun, um dein Land Regen zu seiner Zeit zu geben und um alles tun deiner Hand zu segnen. Und du wirst viele Nationen ausleihen, du selbst aber wirst dich nicht leihen. Wow, da ist der Wille Gottes. Amen. Wenn wir gehorchen. Und der Herr wird dich zum Haupt machen und nicht zum Schwanz. Und du wirst nur immer aufwärts steigen und nicht hinuntersinken, wenn du den Geboten des Herrn, deines Gottes, gehorchst, die zu bewahren und zu tun, ich dir heute befehle. Und von all den Worten, die ich euch heute befehle, weder zu rechten noch zu linken abweicht und andere Götter nachzulaufen, ihnen zu dienen. Amen. Gott will Überfluss für dein Leben. Amen. Ich predige Wohlstand. Wenn du es nicht glaubst, ist okay. Danke, Schwester, dass du es glaubst. Danke. Mindestens jemand, der es glaubt. Wer glaubt es noch? Amen. Die, die es nicht glauben, kauft die CD, hört, macht deine Hirnwäsche. Ja? Ihr braucht eine Hirnwäsche. Durch das Wasserbad des Wort Gottes. Weil das Wort Gottes ist die Wahrheit. Nicht, was du glaubst. Wenn dein Glaube nicht in Übereinstimmung ist mit dem Wort Gottes, dann bist du stolz, wenn du es nicht ändern willst. Weil das würde bedeuten, dass du besser weißt, was Gott, was richtig ist und was falsch ist. Das tut auch weh. 1-0. 2. Könige 6, Vers 1. Also hier hat man einmal gesehen, wie Gott ein Wunder tut, wie er Schulden austilgt bei diesen Prophetensöhnen. Ja, bei dieser Frau, wie Elisa gerufen hat. Der zweite Teil hat man gesehen, dass der Wille Gottes ist, dass du Überfluss hast und dass du keine Schulden hast. Seid ihr damit einverstanden? Das ist der Wille Gottes. 2. Könige 6, Vers 1. Und die Söhne der Propheten sagten zu Elisa, sieh doch, der Raum, wo wir vor dir wohnen, ist zu eng für uns. Lass uns doch an den Jordan gehen und von dort jeder einen Balken holen und uns hier einen Ort herrichten, um dort zu wohnen. Und er sagte, geh hin. Und einer sagte, tu uns den Gefallen und geh mit deinen Knechten. Und er sagte, ich will mitgehen. So ging er mit ihnen. Und sie kamen an den Jordan und hieben die Bäume um. Es geschah aber, als einer eine Balke fällte, da fiel das Eisen ins Wasser. Und er schrie auf und sagte, ah, mein Herr! Und dabei ist er es doch geliehen. Der Mann Gottes aber sagte, wohin ist es gefallen? Und er zeigte ihm die Stelle. Da schnitt er ein Stück Holz ab und warf es hinein und brachte das Eisen zum Schwimmen. Und er sagte, hole es dir heraus. Da streckte er seine Hand aus und nahm es. Im Vers 5 sieht man, dass das Eisen geliehen ist. Amen. Es gehört ihm nicht. Es ist Schulden, wenn das verloren geht. Und es ist runtergegangen. Und dann nimmt er ein Stück Holz und schmeißt ins Wasser. Und was passiert? Das Eisen schwimmt. Ist das ein Wunder? Oder ist das kein Wunder? Das Eisen schwimmt, ist ein Wunder. Amen. Gott kann Wunder tun in deine Schulden. Amen. Gott kann und will ein Wunder tun. Aber du musst ihn lassen, ein Wunder tun. Solange wie du selber versuchst, wirst du kein Wunder erleben. Weil wenn du selber versuchst, brauchst du Gott nicht. Wenn du sagst, Gott, ich kann es nicht, bitte hilf mir. Dann sagt er, endlich jemand, der mich zu Hilfe ruft. Endlich kann ich meine Macht erweisen. Gott hat das Herz von der Pharao verstockt, damit er ein Wunder tun kann. Damit er seine große Macht erweisen kann. Das ist, was die Bibel sagt. Wir gehen weiter. Armut ist ein Fluch. ist kein Segen. Wenn du glaubst, dass Gott will, dass du arm bist, ist ein Fluch. Und wer hat den Fluch getragen? Am Kreuz. Jeder, wie am Holz hängt, ist verflucht, sagt die Bibel. Und Jesus hat den Fluch für uns getragen. Und was hat er ins Wasser geschmissen? Holz, 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 Holz. Amen. Er hat Holz ins Wasser geschmissen. Und was ist passiert? Der Wunder ist geschehen. Am Holz ist Armut bekreuzigt worden. Ist der Fluch gekreuzigt worden. Das ist, was die Bibel sagt im Galaterbrief. Der Fluch ist gekreuzigt worden. Er würde arm, damit wir reich sind. Das könnt ihr lesen, 2. Korinther 6, Vers 8, glaube ich. Amen. Er ist arm geworden, damit wir reich sind. Matthäus 7, Vers 24. Jetzt werden wir noch ein Wunder sehen im Neuen Testament, weil manche Gläubige sagen, ja, das war im Alten Testament. Im Neuen Testament hat sich Gott verändert, er tut kein Wunder mehr. Oder nicht in dieser Art, oder was weiß ich, was die Leute alles glauben können. Matthäus 17, Vers 24. Als sie aber nach Kapernaum kamen, traten die Einnehmer der Doppelrahmen zu Petrus und sprachen, zahlt euer Lehrer nicht die Doppelrahmen? Er sagt, doch. Und als er in das Haus eintrat, kam Jesus ihm zuvor und sprach, was meinst du, Simon, von wem erheben die Könige der Erde Zoll oder Steuer? Von ihren Söhnen oder von den Fremden? Da er aber sagte, von den Fremden, sprach Jesus zu ihm, demnach sind die Söhne frei, damit wir ihnen aber kein Ärgernis geben. Geh an den See, wirf einen Angel aus und nimm den ersten Fisch, der heraufkommt, öffne sein Maul und du wirst einen Starter finden, den nimm und gib ihn für mich und für dich. Hier sieht man, erster Punkt, wir sollen unsere Steuer zahlen. Amen. Jesus hat die Steuer bezahlt, es gilt für uns, Jesus ist unser Beispiel. Wir sollen auch die Steuer zahlen. Wir dürfen die Steuer zahlen. Was, wir dürfen die Steuer zahlen? Ja, wenn du sie zahlen kannst, ist ein Segen. Wenn du sie nicht zahlen kannst, dann hast du ein Problem. Alles hat mit Denken zu tun. Wie denkt man? Wenn unsere Gesinnung geändert ist, dann ändert sich unser Leben. Wenn jemand gegen dich ist, vielleicht sind wir sauer, aber es ist eine Möglichkeit zu zeigen, dass du ähnlich bist wie Jesus, wenn du ihn liebst, wenn du deine Feinde liebst. Ändert eure Gesinnung. Wir sollen unsere Steuer zahlen. Zweiter Punkt. Hier sieht man, dass die Leute, die Zollannehmer, die Steuerannehmer, die fragen Petrus. Und was macht Petrus? Er, im Vers 25, er sagt, ja doch, wir sollen das zahlen. Und als er in das Haus eintrat, kam Jesus ihm zuvor. Vielleicht, ist nur eine Vermutung, vielleicht ist er in das Haus gegangen, um zu Judas zu gehen, weil er hat ja die Kohle gehabt, der Judas, und zu sagen, Judas, wir brauchen jetzt Geld für die Steuer. Aber was passiert? Jesus kam ihm zuvor und sprach, was meinst du, Simon, von wem erhebe die Könige der Erde Zoll oder Steuer? Also man sieht, dass Jesus wusste, warum er in das Haus wollte. Und was tat Jesus? Er sagt, geh angel, nimm einen Fisch, der raufkommt, öffne sein Maul und du wirst einen Statter finden, den nimm und gib ihnen für mich und für dich. Nicht nur für ihn, auch für dich. Auch für dich. Sag in dein Nachbar, auch für dich. Amen. Auch für dich. Amen. Auch für dich. Was macht er? Wer ist schon Fische gegangen? Viele Leute? Okay. Habt ihr schon Geld gefunden im Maul? Ist ein Wunder, oder? Ist auch ein Wunder. Es ist ein Wunder. Amen. Dritter Wunder. Es gibt noch mehr Schriftsteller. Aber ich glaube, das reicht jetzt, oder? Oder seid ihr so kleingläubig? Nein, ihr seid Glaubenshelden, oder? Gut, dann hören wir damit auf. Gott behandelt alle Menschen gleich. Das könnte die nächste Frage sein. Dass Leute sagen, ja, aber das passiert bei der anderen, aber nicht bei mir. Jetzt werden wir sehen, was die Bibel sagt. Apostelgeschichte 10, Vers 34. Petrus aber tat den Mund auf und sprach, in Wahrheit begreife ich, dass Gott die Person nicht ansieht. Er lässt regnen auf die Güte, auf die Bösen. Gott hat keine ansehende Person. Hallo. Danke. Erster Punkt, Gott will, dass wir schuldenfrei sind. Zweiter Punkt, Gott ist ein Gott, der Schulden auslöst. Dritter Punkt, Gott hat kein Ansehen der Person. Seid ihr damit einverstanden? Dankeschön. Jetzt geht's weiter. Zweiter Stein. Das war nur der erste. Und es sind fünf. Jakobus 2, Vers 17. So ist auch der Glaube, wenn er keine Werke hat in sich selbst, ist er tot. Also man hat gesehen, Gott will, dass du keine Schulden hast. Gott ist ein Gott, der Wunder tut. Und Gott will uns segnen. Und Gott hat kein Ansehen der Person. Also es gilt auch für mich. Und auch für dich. Amen. Glaube fordert Handlungen. Du glaubst nur den Teil von der Bibel, wie du auch praktizierst. Der Rest glaubst du nicht, weil sonst wird es machen. Amen. Das ist so. Glaube fordert Handlung. Ein guter Verwalter sein. Annahme, Aufgabe, aufschreibe. Keine weitere Schulden machen. Wenn nötig, jemanden aufsuchen, um Hilfe in Anspruch zu nehmen. Es gibt Finanzenexperten. Es gibt Leute, die da sind, die helfen können. Die können sagen, okay, hier vielleicht oder da, oder vielleicht kannst du besser einkaufen. Es sind Leute, die helfen können. Amen. Aber das bedeutet auch manchmal, dass man sich demütigen sollte und sich öffnen solle und zeigen, ich habe Probleme in dem Bereich, ich komme nicht zurecht. Und da gibt es Leute, die helfen können. Amen. Also, schämt euch nicht, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Schreibt alles auf, macht keine neue Schulden. Du musst deine Schulden als ein Feind sehen, sonst wirst du ihn nicht bekämpfen. Wenn du glaubst, dass es gut ist, dann wirst du weiter in Schulden leben und du wirst weiter Schulden haben, bis dass der Herr kommt oder dass du stirbst. Nur wenn du weißt, dass es gegen dich ist, dass es etwas gegen dich ist, dann wirst du dagegen kämpfen. Wenn du glaubst, ich komme wieder auf den Glaube, dass es gut ist, wirst du nicht dagegen handeln. Nur wenn du weißt und du glaubst, es geht gegen dich, dann wirst du dagegen kämpfen. Amen. 1. Samuel 17, Vers 26. Da sagte David zu den Männern, man sieht, Goliath war da, er hat gesprochen, ja, was wollt ihr, ich will euch alle platt machen und nehmt einen Mann daraus und ich will euch zeigen, wer ich bin, groß, stark, ich bin der Philister, mein Name ist Goliath. Und dann kommt David. Da sagte David zu den Männern, die bei ihm standen, was soll mit dem Mann geschehen, der diese Philister da erschlägt und die Schande von Israel abwendet? Wer ist denn dieser unbeschnittene Philister da, der die Schlachtreihe des lebendigen Gottes verhöhnt? Seht ihr die Einstellung? Er geht hin und er sagt, der Unbeschnittene. Er wusste, dass er im Bund ist mit Gott. Du bist in einem Bund mit Gott getreten. Amen. Amen. Wir müssen erkennen, was zu uns gehört durch diesen Bund. Wir sind Söhne Gott. Wir sind Tochter und Söhne Gottes. Amen. Und als Söhne der König der Könige ist es normal, dass wir ein Minimum haben. Ist nicht normal. Ist nicht normal. Vers 31. Und die Worte, die David geredet hatte, wurden bekannt. Was hat David gesagt? Er hat geredet. Wir werden sehen, warum das so wichtig ist. Und man meldete sich zu Saul und der ließ ihn holen. Und David sagte zu Saul, niemand lasse seinen Wege den Mut sinken. Dein Knecht will hingehen und mit diesem Philister kämpfen. Da sagte David zu Saul, dein Knecht weidete die Schafe für seinen Vater. Also inzwischen sagte der, ja, du bist noch jung, du kannst nichts machen. Da sagt David zu Saul, dein Knecht weidete die Schafe für seinen Vater. Wenn dann ein Löwe oder ein Bär kam und ein Schaf von der Erde wegtrug, so lief ich ihm nach und schlug ihn auf ihn ein und entriss es seine Rachen. Erhob er sich gegen mich, so ergriff ich bei seinem Bart. Wow. Ich habe Gold in der Hand. Zeige ich euch nachher. So ergriff ich ihn bei seinem Bart, schlug ihn und tötete ihn. So hat dein Knecht den Löwe und den Bären erschlagen. Und dieser unbeschnittene Philister soll es genauso ergehen wie einen von ihnen, weil er die Schlachtreihe des lebendigen Gottes verhöhnt hat. Hier sieht man, was macht er? Zuerst kommt Saul zu ihm. Und Saul ist ein Zeichen von Religiosität. Religiosität. Ja, du kannst das nicht machen. Warum? Religiöse Menschen schauen auf sich selbst. Sie schauen auf ihre Fähigkeiten. Und sie sagen, es ist nicht möglich. David schaut auf Gott. Und das macht den Unterschied. Und es ist möglich, wenn du Probleme hast, dass religiöse Menschen, wie unter einem Einfluss sind vom religiösen Geist, sagen, das ist nicht möglich. Das kannst du nicht machen. Warum? Sie schauen auf sich selbst, auf ihre eigene Fähigkeit. Man sieht von der Acker, wenn der religiöse Geist, wenn das erste Mal, dass, wenn Religion reinkommen ist, es war bei Abel und Kain, der wie seinen Bruder getötet hat. Er hat von seiner eigenen Arbeit Gott Opfer wollen. Und der Opfer war nicht gut. Wir können von Gott nichts geben, nur Christus in uns. Christus ist nicht unsere Gerechtigkeit, ist nicht unsere Werke, ist alles Jesus. Ist alles durch ihn. Amen. Damit wir nicht die Ehre nehmen. Ist nicht, weil du so gut bist, dass du Zugang hast zum Vater. Weil sonst brauchst du Jesus nicht. Sonst kannst du egal welche Religion nehmen. Es geht um Jesus. Und dann können wir nicht die Ehre nehmen. Der religiöse Geist ist aber Geist, der tötet. Er spricht schlecht über andere. Und Tod und Leben ist in der Macht der Zunge. Ich komme gleich darüber nach. Und David antwortete den Philister, da kommt der Philister dazwischen durch und schimpft über David. Und David antwortete dem Philister, du kommst zu mir mit Schwert, Lanze und Krummschwert. Ich aber komme zu dir mit dem Namen des Herrn der Herrscharen, des Gottes des Schlachtreihen Israel, den du verhöhnt hast. Heute wird der Herr dich in meine Hand ausliefern und ich werde dich erschlagen und dir den Kopf abhauen und die Leichen des Herrn des Philister werde ich heute noch den Vögeln des Himmels und den wilden Tieren der Erde gebe. Und die ganze Erde soll erkennen, dass Israel ein Gott hat. Und die ganze Versammlung soll erkennen, dass der Herr nicht durch Schwert oder Speer errettet. Denn des Herrn ist der Kampf und er wird euch in unsere Hand geben. Was macht David? Was macht er? Er proklamiert. Er proklamiert. Er proklamiert. Du musst das Wort Gottes proklamieren. Wenn du zu diesem Berg sprichst, wird er ins Meer gehen, wenn du Glaube hast. Du musst zu deinen Schulden sprechen. Du musst positiv sprechen. Ab heute werde meine Schulden getilgt. Und ich werde alles machen, dass ich keine Schulden mehr habe. Und dann setzt du einen Zeitplan. In einem Jahr bin ich schuldenfrei. Amen. Das ist mein Ziel. Wenn du kein Ziel hast, wirst du nie etwas erreichen können. Du musst dir Ziel setzen und auch Schritte, wie du zum diesem Ziel kommst. Das bedeutet, dass du dich hinsetzen musst. Wenn du einen Turm baust, sagt die Bibel, musst du dich hinsetzen und du fängst an, die Kosten zu überschlagen. Und das ist das Gleiche mit Schulden. Du musst dich hinsetzen, du musst Weisheit beten von Gott und sagen, Gott, gib mir Lösung. Und Gott wird dir Lösung geben. Amen. Aber das ist deine Verantwortung. Das ist nicht die Schuld vom Pastor. Er proklamiert, er deklariert Krieg, Gott tut Wunder, weil er dich liebt, erstens. Und zweitens, dadurch kann er sich verherrlichen. Gib Zeugnis von was Gott tut. Ich habe ein Motorrad geschenkt gekriegt, überall gebe ich Zeugnis. Die ganze Welt fast weiß, dass ich ein Motorrad geschenkt gekriegt habe von Gott. Ich habe BMW geschenkt gekriegt bekommen, die ganze Welt weiß, Gott hat mir ein BMW geschenkt. Amen. Gott wird verherrlicht, wenn Gott Wunder tut. Wenn Gott ein Wunder tut, was machst du? Sagst du es überall? Kannst du dir sagen, Gott hat ein Wunder getan. Bei der Ungläubigen, dann kriegen sie Glaube, sie bekehren sich. Bei der Brüder und Schwestern, dann werden sie ermutigt. Amen. David hatte einen Geist der Ermutigung. Er sagte, seid nicht ermutigt. Gott ist mit uns, wir werden siegen. Wir sind in der Mehrzahl. Amen. Und Gott kämpft für uns. Amen. Also bleib nicht niedergeschlagen. Lauf nicht mit gebeugter Haupt und bekenne das Wort Gottes über dich. Spreche das Wort Gottes über deine Seele. Sprich zu seiner Seele. Du musst, deine Seele muss hören, muss das Wort Gottes hören. Das Wort Gottes ist lebendig. Es wird dich aufbauen. Es ist Kraft im Wort Gottes. Sein Wort kommt nicht leer zurück. Es ist ein Same und es weckt in uns. Amen. Das ganze Leben fängt mit einem Same an. Und das Wort Gottes ist ein Samen. Wenn du diese Samen sprichst, dann wird es wachsen. Und es wird Frucht bringen. Sprich zu deinen Schulden. Zweiter Stand. Alles dran setzen, um schuldenfrei zu werden. Keine neue Schulde machen. Alles dran setzen. Das bedeutet, du setzt dich hin. Statt jeden Tag im Restaurant zu essen oder zweimal in die Woche, sagst nein. Fastenzeit. Ich werde nicht mehr im Restaurant essen, ich werde selber kaufen und selber kochen. Du tust selber ein bisschen enger schnallen, weil sonst wirst du deine Schulden nie los. Das ist dein Teil, wie du tun sollst. Und wenn Gott sieht, dass du bereit bist, wird dir Gott helfen. Wird Gott seine Hand ausstrecken und er wird dir helfen. Aber wenn du sagst, ist egal, dann ist egal. Wenn es egal ist, ist egal. Zweiter Punkt. Keine neue Schulden machen. Dritter Punkt. Sprich es aus, wie du in deinem Herzen glaubst, so wird es geschehen. Du musst es glauben in dem Herzen, weil in der Fülle von der Fülle des Herzens, was aus dem Mund kommt, kommt aus der Fülle des Herzens. Amen. Wenn du nicht glaubst, dann proklamier es trotzdem, weil ihr Glaube kann kommen durch Hören vom Wort Gottes. Amen. Dritter Stein. Leb unter ein offener Himmel. Wie macht man das? Zahl dein Zehntel. Malachi 3, Vers 7. Ich werde nicht über den Zehntel lehren. Ich werde wahrscheinlich morgen über den Zehntel reden. Ich spüre, dass morgen niemand kommt. Malachi 3, Vers 7. Ihr seid von euren Vätern, seid Zeit an immerdar abgewichen von meinen Geboten und habt sie nicht gehalten. So bekehrt euch nun zu mir, so will ich mich zu euch auch kehren. Spricht der Herr Zebaoth, so sprecht ihr. Worin sollen wir uns bekehren? Ist recht, dass ein Mensch Gott täuscht, wie er mich täuscht? So sprecht ihr. Womit täuschen wir dich? Am Zehnten um Epopfer. Darum seid ihr auf der Flucht, dass euch alles unter den Händen zerrinnt, denn ihr täuscht mit allesamt. Bringt aber die Zehnte ganz in mein Korn auf dass in mein Haus Speise sei, und prüft mich hierein, spricht der Herr Zebaoth, ob ich euch nicht den Himmelfenster auftun werde und Segen herabschütte die Fülle. Wow! Wenn du Zehntel gibst, was passiert alles? Das sage ich euch morgen. Aber gerade ein Teil, der Himmel geht auf. Die Fenster des Himmels macht Gott selber auf. Für uns. Das ist eine gute Nachricht. Die Pastoren strahlen. Die Liebe, wenn die das predigen über den Zehntel. Und ich will für euch, Achtung, und ich will für euch den Fresser schelten, dass er euch die Frucht auf dem Felde nicht verderben soll und der Weinstock im Acker euch nicht unfruchtbar sei, spricht der Herr Zebaoth. Dass euch alle Heiden sollen selig preisen, denn ihr sollt ein wertes Lein sein, spricht der Herr Zebaoth. Amen. Wenn du den Zehntel gibst, öffnet sich der Himmel für dein Leben. Ist ein Prinzip. Sind geistliche Prinzipien. Ich werde morgen tiefer darüber reden. Also man sieht, dritter Stein, Zehntelzahl. Vierter Stein. Lukas 6, Vers 31. Und wie ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen, tut ihnen ebenso. Das ist ein anderes Prinzip. Ist wie ein Prinzip von der Schwerkraft. Wenn du ein Glas nimmst und du lässt es fallen, geht es nicht nach oben, es geht nach unten. Und Gott hat Prinzipien geschaffen. Und das sind alles geistliche Prinzipien. Wenn wir die Prinzipien nachfolgen, dann wird der Segen in unser Leben fließen. Wenn wir das nicht nachfolgen, kann der Segen nicht fließen. Halleluja. Vierter Stein. Segne Leute, finde jemanden, der Schulden hat und hilf ihm. Finde jemanden, der Schulden hat und hilf ihm. Wenn du diese Leuten hilfst, wird der Segen über dich kommen. Ich kenne jemanden, der hat im Fernsehen investiert und jetzt hat er selber ein Fernsehen. Ich kenne jemanden, ein Pastor, der hat Geld gehabt, er hat gewusst, dass eine andere Gemeinde nebenan. Was hat sie gemacht? Gebaut. Er hat so und so viel auf dem Konto gehabt, hat das Geld genommen, hat die andere Gemeinde damit gesegnet, damit sie bauen können. Er wollte selber auch bauen, aber hat nicht auf sich geschaut, er hat die andere gesegnet. Was ist passiert? Jetzt hat er eine Gemeinde, 1,5 Millionen Euro kostet die. Seht ihr? Prinzipien im Reich Gottes. Du siehst und du wirst ernten. Galater 6, Vers 7. Irrt euch nicht, Gott lässt sie nicht verspotten, denn was ein Mensch sieht, das wird er auch ernten. Wenn du nicht säst, wirst du nicht ernten können. Wenn du segnest, wird dich Gott segnen. Ist ein Prinzip. Wenn du Liebe gibst, das geht mit alles, mit Finanzen, mit Liebe. Wenn du Liebe gibst, überall wo du bist, kommt Liebe rüber. Normalerweise. Wenn du Geld säst, wirst du Geld ernten. Fünfter Stein. Bete im Glaube, bitte Gott um Hilfe. Man hat gesehen, dass Glaube vom Wort Gottes hört. Viele Christen beten, manche Christen beten und haben keine Antwort auf ihre Gebete. Die Bibel sagt, ihr betet, aber ihr fragt nicht richtig, deswegen empfangt ihr nicht. Wie können wir richtig beten? Gute Frage. Wie kannst du richtig beten? Wenn du den Willen Gottes betest, dann wird Gott deine Gebete erhöhen. So im Himmel, so auf Erde. Wenn du den Willen Gottes betest, wird deine Gebete erhört werden. Wie kann ich wissen, was der Wille Gottes ist? Hier steht alles, was der Wille Gottes ist. Kommt mit mir in 1. Johannes 5, Vers 14 bis 15. Und dies ist die Zuversicht. Was ist die Zuversicht? Das ist eine Zuversicht. Zuversicht ist etwas Festes. Glaube ist eine feste Zuversicht, ist Substanz, Glaube. Von der Sache, wie man nicht sieht, so wie wenn sie wäre. Und dies ist die Zuversicht, die wir zu ihm haben. Hier ist die Sache von Gott. Dass er uns hört. Erstens, er hört uns. Wenn wir etwas nach seinem Willen bitten. Wow. Also er hört uns, wenn wir nach seinem Willen bitten. Und dann, und wenn wir wissen, dass er uns hört, was wir auch bitten, so wissen wir, dass wir das Erbetene haben, das wir von ihm erbeten haben. Amen. Du weißt, was der Wille Gottes ist? Du betest, er hört dich und du weißt, dass du empfangen hast. Das ist doch eine gute Nachricht. Amen. Bete im Glaube, bitte Gott um Hilfe und binde der Geist der Schulde über dich und über deine Familie. Was du bindest auf Erde, wird im Himmel gebunden. Wir haben Autorität. Nicht nur über dich, über deine Familie. Es ist möglich, dass du aufgewachsen bist in einer Familie. Da sehen wir in die Sprüche. Da steht auch, lehr deine Knabe. Und gerade vorher ist die Rede von Geld. Wenn du in einer Familie aufgewachsen bist, wo immer Schulden waren, für dich ist vielleicht Schulden etwas Normales. Vielleicht ist Schulden ein Lebensstil geworden. Und du glaubst, das ist normal, Schulden zu haben, weil du bist da drin aufgewachsen. Und das ist nicht immer einfach, von der Gewohnheit herauszugehen. Vielleicht bist du auch in einer Gewohnheit, christliches Leben, wo du immer gewohnt bist, drinnen zu leben. Und es fordert Glaube, es fordert Mut, einen neuen Schritt zu tun. Und Gott möchte dich da rausholen. Wenn du willst, wird dir Gott helfen. Wenn du nicht willst, wird dir Gott nicht helfen. Gott ist kein Vergewaltiger. Gott geht nicht über dein Wider. Er liebt uns und er hat uns ein freier Wille gegeben. Du kannst entscheiden heute, diese Lehre umzusetzen und im Sieg leben oder weiter so leben, wie du gelebt hast. Du hast alle Karten, du hast alles in deiner Hand. Jetzt bist du dran. Amen. Ich wiederhole wieder die fünf Steine. Erster Stein, Gott ist ein Gott, der Schulden auslöst. Er behandelt alle Menschen gleich. Er möchte, dass du schuldenfrei wirst. Einverstanden? Zweiter Stein, fange an, ein guter Verwalter zu sein. Spreche, dass du schuldenfrei wirst. Dritter Stein, halte einen offenen Himmel über dein Leben. Zahl den Zehntel. Vierter Stein, sehe ins Reich Gottes. Hilf Leute, die Schulden haben. Hilf, sogar wenn du auch Schulden hast. Gib. Gott, du machst Gott aufmerksam dadurch. Und du zeigst, dass du glaubst, was im Wort Gottes steht. Und wie kann man Gott gefallen? Wenn man Gott glaubt. Immer im Glaube. Weil Glaube bedeutet Vertrauen und Vertrauen bedeutet, dass du danach handelst. Und damit ehrst du Gott, wenn du im Glaube lebst. Und wir sind berufen, im Glaube zu leben, nicht im Schauen. Fünfter Stein. Bete im Glaube und binde der Geist der Schulde über deine Familie und über dein Leben. Amen.